Radio 1.
Und ab heute ist es möglich, Legion 3 zu hören, also die dritte Staffel von hervorragenden Podcast-Arbeiten. Und er ist ohnehin einer der wichtigsten deutschen Podcaster im Sinne von auch Produzent zu sein, im Sinne von gestaltete Podcasts. Also nicht das, was wir so machen, jetzt reden und plaudern, sondern wirklich mit gründlicher Recherche wichtige Erkenntnisse zu vermitteln. Ist, glaube ich, man muss schon sagen, sehr berühmt geworden mit seinem Podcast. Das war der erste große über Ken Jebsen. Viele andere Arbeiten sind gefolgt und übrigens oft mit dem RBB zusammen. Freut mich ja auch mal sehr, das war positiv zu erwähnen, dass der RBB auch so tolle Sachen macht. Erstmal ganz herzlich willkommen.
We love RBB.
Na genau, immer mal wieder. Herzlich willkommen, Journalist und Podcaster Keschrau Beros. Schön, dass du da bist. Hallo.
Dankeschön, hallo.
Also ab heute kann man in der ARD Mediathek hören die erste Staffel, also die ersten beiden Folgen sind da und dann geht's weiter immer Woche für Woche.
Richtig.
Und die Kollegen von Radio 3 übrigens werden noch ganz klassisch ausstrahlen. Auch ja. Schön, richtig im Radio.
So. Ja, darüber freue ich mich auch sehr, ja, ne, dass es im Radio läuft.
Ja, ja. Finde ich natürlich als alter Radiomensch auch sehr, sehr schön. Bevor wir über diese unglaubliche Recherche reden und über diese intensive Arbeit, die du da betreibst, zusammen mit deinen Kollegen, Kolleginnen, ist ein ganzes Team, wüsste ich erstmal gern, was dich tatsächlich auf dieses Thema gebracht hat, was wir mal beschreiben sollten, also House of Scam. Das Wort kannte ich schon, aber dann geht es schon los. Also als ich so reingehört habe, waren lauter neue Dinge, von denen ich noch nie was gehört habe. Mhm. Auf so ein Thema muss ja erst mal kommen, aber vielleicht beschreiben wir das Thema erst mal.
Scam ist ganz einfach gesagt ein Schwindel, ein Betrug. Und diese Scams kennen wir alle, glaube ich, in irgendeiner Art. Ihr habt das vielleicht auch bekommen schon, eure Eltern, Verwandte, Freundinnen, nämlich irgendwelche SMSen von irgendwelchen Leuten, die irgendwas von einem wollen. Und wenn man da nicht aufpasst, kommt man in so eine Spirale rein und irgendwie, ups, es sind ein paar tausend Euro weg. Das ist so der einfachste Schwindel. Und dieser Schwindel, dieser Scam hat sich in den letzten Jahren ziemlich professionalisiert, und zwar auf eine ziemlich erschreckende, gruselige Art und Weise. Wir alle kennen auch so, vielleicht so ein bisschen diese Love-Scams. Das sind die Scams, die so auf so Dating-Plattformen passieren. Damit meine ich nicht irgendwelche Bros in Berlin, die bei Tinder da nicht erscheinen zum Date, sondern es ist eher so richtige, auf so Plattformen wie Elite-Partner, auf Plattformen wie Zweisam, Orte, für die Menschen bezahlen, um jemanden zu finden für eine Beziehung. Das heißt, Menschen, die wirklich auf der Suche sind. Und das sind besonders gute Orte, wo solche Scams stattfinden, wo Leute quasi da sind, die versuchen, Frauen und Männer, die nach Liebe suchen, in eine Falle zu locken. Und da kommt das andere jetzt ins Spiel, das ist dieses Pick-Butchering-Scam. Das wird jetzt, klingt kompliziert, ist es nicht. Und keine echten Schweine kommen, sind in Gefahr. Pick-Butchering-Scams sind ein ziemlich zynischer Begriff. Mhm. Denn da geht es darum, dass das potenzielle Opfer wie ein Schwein gemästet wird. Zuerst also erstmal gefüttert wird. Und zwar mit sehr viel Liebe, sehr viel Aufmerksamkeit. Sodass die Person irgendwann so weit ist, dass sie im Grunde genommen alles tut, was du sagst. Und irgendwann sagt der Täter, ja, meiner Mutter geht's nicht gut. Ich möchte dich so gerne in Berlin besuchen, aber ich muss erstmal auf meine Mutter aufpassen. Und dafür muss ich erstmal ein bisschen Geld sammeln. Und zack, bist in einem Moment, wo du Empathie empfindest, vielleicht als Opfer, und sagst, soll ich dir was überweisen? Brauchst du ein bisschen Geld? Und dann geht's los. Und bei Pick-Butchering-Scams ist es so, dass das noch eine Nummer härter ist, weil dann geht es gar nicht mehr darum, von dem Opfer Geld zu holen, um irgendwas zu bezahlen, sondern es geht darum, das Opfer in eine Situation zu verwickeln, wo sie Geld investiert, in Kryptos beispielsweise. Das heißt, so beiläufig sagt er dann, ja, und dann habe ich ja halt dieses eine Investment-Ding, und dann sagt er, ja, erzähl mir mal mehr. Und dann kommt man in so ein Gespräch quasi rein, wo man aus dieser Vertrauensbeziehung, die da aufgebaut worden ist, plötzlich eine wird, in der man Geld investiert, in der Hoffnung, dass da was zurückkommt. Und das kommt natürlich nicht zurück.
Ja. Also ihr habt ja ganz offensichtlich sogar Fälle gefunden, wo das mehrfach passiert ist. Also wo Leute mehrfach eben abgezockt werden, übelsterweise, oder manipuliert. Das ist ja mehr als Abzocken. Das ist, wie du sagst, ja eigentlich ein Spiel mit der Individualität des Einzelnen.
Ja, also wir haben mit einer Person gesprochen in der ersten Episode. Ramona, die hat sich uns sehr geöffnet und sie hat uns ihre Geschichte eines Love-Scams erzählt. Sie war auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft. Nach sehr vielen Jahren, in denen sie Single gewesen ist, war sie endlich bereit dafür. Und dieser unbedingte Wille, einen Partner zu finden, hat sie auf 3-4 unterschiedliche Dating-Plattformen gelockt. Und auf diesen Dating-Plattformen hat sie 3 Männer kennengelernt. Sie war auch sehr offen damit, hat den einen gesagt, hey, ich bin noch im Gespräch mit 2 anderen Männern und ich weiß noch nicht, wie rauskommt. Und alle diese 3 Männer, haben sich am Ende herausgestellt, waren Betrüger. Mhm. Und sie hat jedem einzelnen dieser Männer Geld überwiesen und am Ende insgesamt über 80.000 Euro verloren.
Dann hören wir mal rein. Also wie der Podcast gemacht ist, auch mal hören, um genau diese Geschichte hören wir mal hinein.
Ja.
Ich bin 66 Jahre alt.
Mhm. Unsere Geschichte beginnt bei Ramona.
Ich bin in der DDR geboren und aufgewachsen.
Vor ein paar Jahren, da lernt Ramona online jemanden kennen. Gordon. Gordon und Ramona schreiben sich. Viel. Ramona verliebt sich und als Gordon dringend Hilfe braucht...
Meine erste Reaktion war, ja, ich muss helfen.
Da hilft Ramona.
Hm. Wirklich?
Kein Zweifel.
Nein.
Diese Hilfe kostet sie sehr viel Geld. Geld, das sie nie wieder sieht. Denn Gordon ist ein Betrüger. Und Ramona Opfer eines Scams.
Das wird dann natürlich, du hast es ja gerade auch schon getan, genauer ausgebaut. Ich frage mich da immer ganz naiv, welche kriminelle Energie steht dahinter? Oder auch Bosheit, Menschen, die so in einer hilflosen Lage sind, die so bedürftig sind seelisch, so auszunutzen, das noch so als Inszenierung hinzubekommen. Das ist ja sehr aufwendig, was da betrieben wird.
Ja, nukleare kriminelle Energie, würde ich sagen. Das ist ziemlich heftig. Ich glaube, es ist auch vor allem auch deswegen so einfach, diese starke kriminelle Energie zu haben, weil das sehr weit weg von einem ist. Also diese Orte, wo diese kriminelle Energie im Grunde genommen herausstrahlt, die sind nicht hier. Da bricht nicht jemand in eine Wohnung ein und ist bei dir und muss dich irgendwie erstmal niederringen und dir dann das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist ganz, ganz, ganz weit weg. Und das, was wir in unserem Podcast erzählen, ist eben, dass diese kriminelle Energie so stark ist, dass daraus eine ganze Industrie geworden ist. Also wir haben es hier damit zu tun, ein Teil des Teams heute auch hier, ich bin mit einem Kollegen zusammen, Sören Musial, der auch da sitzt, zusammen nach Thailand geflogen, weil wir dort an die Grenze zu Myanmar wollten. Myanmar ist gerade Bürgerkrieg, da kann man nicht rein, wäre zu gefährlich. Da wollte der RBB uns nicht drin haben. Und da sind wir also an die Grenze zu Myanmar gefahren. Und man kann wirklich an dieser einen Grenzregion über Steinwurf entfernt, über so einen kleinen Fluss nach Myanmar schauen. Und dort entlang dieses Flusses sind Scam-Fabriken aufgebaut. Das heißt, wenn man nicht weiß, was das ist, sieht es von dort aus, wie als wäre das eine Stadt. Mhm. Und das ist keine Stadt. Also das ist eine Stadt, aber nicht eine solche, wie man glaubt. Das ist eine Stadt, die um den Scam herum aufgebaut worden ist. Da sitzen Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen im Grunde genommen, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als zu scammen.
Also es ist eine Industrie, eine kriminelle Industrie, kann man sagen, die ja, wie du es gerade schilderst, auch im Podcast kann man das ja dann so hören, vor aller Augen passiert. Also es ist ja eine öffentliche Angelegenheit. Man sieht das, man sieht diese Städte und fragt sich natürlich dann, warum nicht da irgendjemand gegen einschreitet, wenn es so offensichtlich ist.
Ja, es hat sehr viel mit der politischen Situation auch zu tun in Myanmar. Wie gesagt, da ist gerade Bürgerkrieg, da sind sehr viele Milizen, die um die Vorherrschaft kämpfen, Milizen, die eine solche Industrie auch willkommen heißen, weil sie von diesen Industrien auch profitieren. Die sind natürlich, die bekommen sonst kein Geld, die verdienen sich ihr Geld jetzt nicht irgendwie so. Das heißt, solche Aktivitäten helfen dabei. Das heißt, sie werden zugelassen von diesen Milizen, dass sie dort operieren, wo sie operieren. Dafür werden sie quasi an den Profiten beteiligt.
Keschrau Behrhaus ist bei uns Journalist und Podcaster und im Publikum mehrere seiner Kollegen und Kolleginnen. Gemeinsam haben sie Legion 3 gemacht. Heute läuft das also an, dieser Podcast House of Scam. Was Scam ist, hast du uns schon erklärt. Aber was mir noch nicht ganz klar geworden ist, ist, wenn man sowas macht und so eine intensive Recherche dann auch unternimmt und reist und wirklich forscht und immer wieder wissen will, was ist da die Wahrheit? Was ist da der Antrieb? Also da braucht man ein ganz starkes Motiv, glaube ich, wenn man sowas eben erforschen will.
Sehr viel Geld.
Vom RBB, da kann ich stimmen. Kann
das große RBB-Geld.
Das kann ich sagen. Das landet woanders, aber gut.
Was treibt einen an in gemütliche Sessel? Was treibt uns an? Wir sind Journalistinnen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Idealismus, ist da auch natürlich drin. Man versucht irgendwie, in Anführungszeichen, die Wahrheit herauszufinden. Wir haben noch so einen anderen Antrieb, glaube ich. Es geht uns gar nicht so sehr um Wahrheit alleine, weil das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll. Mir geht es schon um Erzählung, mir persönlich jetzt. Mir geht es darum, auch Dinge zu kontextualisieren. Mir geht es darum, die Welt besser zu verstehen, auch für mich selbst. Das heißt, all das, all die Wahrheiten, die da draußen sind, zu verknüpfen in eine große, neue Superwahrheit. Mhm. Und die Superwahrheit ist eine, die hoffentlich sich den Leuten selbst eröffnet. Das ist kein Fakt, den man ausspricht. Mhm. Was wir immer sagen ist, wir suchen immer so nach diesem Moment of Truth. Das heißt, gar nicht so ein Moment des Faktes oder sowas, sondern ein Moment, wo Leuten etwas einleuchtet. Also wo sie etwas hören und am Ende das Gefühl haben, I get it. So, habe ich irgendwas verstanden über die Welt. Also etwas, was es im Deutschen ja nicht gibt, nämlich dieses Sinn machen, was es im Englischen aber schon gibt, making sense, ist genau unsere Aufgabe, also dieses Unmögliche. Also dass du im Grunde genommen Sinn machst aus den ganzen Sinnbausteinen, die du in der Welt findest. Und das ist ehrlicherweise auch die größte Herausforderung bei diesen Projekten. Also die Recherche ist das eine, man reist durch die Welt und findet Dinge heraus und dann weiß man das, das sind so Fakten. Das Interessante ist dann eher so, wie bringe ich das so zusammen, dass da emotional bei Knut was hängen bleibt. Mhm. So, das ist die Herausforderung.
Also die Superfakten sozusagen, aber die müssen ja auch in eine Erzählung sozusagen münden. Und diese Erzählungen sind dann eben die Podcasts. Wie bekommt man die Leute zum Sprechen? Also es sind ja gefahrvolle Situationen. Also ich habe das mitbekommen. Gut, immer wieder Geld. Da sind wir hier beim falschen Sender. Das kann es nicht sein. Ich sage es nochmal. Sondern es sind auch Leute, die wurden gefoltert, die wurden unter Druck gesetzt. Also die Opfer jetzt. Ne? Also wie kann man Leute dann ermutigen, überhaupt mit euch zu reden?
Also Leute haben... Ich glaube, unterschätzt man oft das Bedürfnis, auch darüber zu reden. Ich glaube, wo es sensibel wird, sind Momente, wo von Leuten gefordert wird, das in der Öffentlichkeit auf eine Art zu tun, wo sie sehr präsent sind. Was wir irgendwie erleben sind, also wir haben jetzt einen Podcast Ramona beispielsweise, die hat sich entschieden, mit uns zu reden, wir haben dann ihren Namen aber ausgeblendet und haben auch nicht gesagt, wo sie ist und so, damit einfach so ein bisschen Privatsphäre noch bleibt. Aber ihr Antrieb ist gewesen, sie wollte, dass andere Menschen hören, was ihr passiert ist. Dass zumindest aus dieser Situation, die für sie schrecklich gewesen ist, irgendetwas Positives noch erwächst, dass da irgendwie eine Form von Aufmerksamkeit entsteht, damit irgendetwas hängen bleibt bei den Leuten. Und Leute, die in Gefahr gewesen sind, also wir haben ja auch mit Leuten gesprochen, die in Myanmar in diesen Scam-Fabriken gearbeitet haben, die, und das ist jetzt so eine Überraschung quasi, die da nicht freiwillig sind in diesen Scam-Fabriken, das sind auch Leute, denen es oft sehr, sehr viel schlimmer geht, auch als die Leute, die sie betrügen. Und die haben uns dann erzählt, also die wollen natürlich in diese Öffentlichkeit manchmal auch, weil teilweise noch Leute drin sind in den Scam-Fabriken, Freundinnen zum Beispiel, die sie da befreien wollen und das Interesse daran haben, dass die auch freikommen und Interesse an Öffentlichkeit haben. Und Öffentlichkeit ist das, was Journalistinnen irgendwie schaffen können. Öffentlichkeit ist das, ist unsere Superpower im Grunde genommen und dann gucken wir, dass wir das möglich machen können.
Mhm. Damit hast du etwas noch angesprochen, was ich am Schluss schon noch mal erwähnen möchte, nämlich das sozusagen, was ich die ganze Zeit mache, so Täter und Opfer so deutlich zu trennen, so einfach da auch wieder nicht ist, weil ja auch Opfer, hast du quasi auch angedeutet, ja rekrutiert werden durchaus und dann eben auch wiederum als Täter arbeiten.
Ja, also die Menschen, die, das machen, erzählen wir dann in späteren Episoden, aber die Menschen, die in diesen Scam-Fabriken sitzen, sagen wir die knapp 100.000, die in Myanmar sitzen, entlang dieser Grenze, die sitzen alle nicht freiwillig dort. Wir begeben uns in diesem Podcast da in menschliche Abgründe, die wirklich sehr ungemütlich sind. Da geht es um Sklavenhandel, da geht es um Menschenhandel, geht es um Sklaverei und um Menschenhandel. Das geht richtig düster daher. Und die Leute werden unter falschen Vorsätzen oft nach Thailand gelockt und dort entführt. Und da landen sie in diesen Scam-Fabriken in Myanmar und müssen dort arbeiten und sich im Grunde genommen frei arbeiten. Also die bekommen dann so ein Ziel, so, musst so und so viel Kohle irgendwie heranschaffen, um überhaupt freizukommen. Also eine ganz, 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 ganz miese, perfide Nummer.
Und diese Abgründe werden geschildert in eurem Podcast, der ab heute läuft. Also ab heute kann man die ersten beiden Folgen sich anhören in der ARD Mediathek und dann immer als einzelne Folge Woche für Woche für Woche. Und ich sage auch nochmal, weil es offenbar dich auch sehr gefreut hat, das Ganze wird auch ausgestrahlt und zwar ab 26. Juli auf Radio 3, dann ganz normal bei den Kollegen im Radio. Wir haben es gehört, ich stelle mir ganz dystopische Welten vor. Auf jeden Fall sehen wir ganz tief in Abgründe. Danke der Arbeit von dir und von deinen Kollegen und Kolleginnen. Ganz herzlichen Dank. House of Scam Legion 3 jetzt also zu hören. Danke dir.
Danke dir. Herr Schrauch.
Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.